Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Für die Freien Demokraten sind die kommenden Tage aufregend, vielleicht sogar existenziell, sowohl auf Bundesebene als auch in Hamburg. Bei beiden Wahlen, also bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag und bei der Hamburger Bürgerschaftswahl den Sonntag darauf, den 2. März, besteht die Gefahr, dass es die FDP nicht in die Parlamente schafft und dann in der außerparlamentarischen Opposition landet. In Berlin will das Christian Lindner mit einer Reihe von Männern in seinem Alter und mit Wolfgang Kubicki, schöne Grüße an dieser Stelle, verhindern. Und in Hamburg, da stehen an der Spitze der FDP zwei Frauen und eine habe ich heute zu Gast. Ich freue mich auf die Spitzenkandidatin der Liberalen, auf Katharina Blume, von der das Abendblatt einmal schrieb, dass sie als Politikerin in ihrem dritten Leben angekommen sei. Und da frage ich natürlich gleich am Anfang, liebe Frau Blume, hat das Abendblatt da wieder übertrieben? Und wenn nicht, was waren die ersten beiden Leben?
Nein, also gefühlt ist das definitiv nicht übertrieben. Das ist tatsächlich so ein bisschen meine Lebensrealität. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja. Ich freue mich. Heute ist ja endlich mal wieder richtig schönes Wetter. Die Sonne scheint und wir sitzen jetzt hier mit zugezogenen Gardinen in einem dunklen Raum. Aber ich genieße es trotzdem wahnsinnig, hier mit Ihnen mich zu unterhalten. Also vielen Dank dafür. Ja, das ist so ein bisschen mein drittes Leben. Ich bin als sehr junges Mädchen nach Amerika gegangen, gleich nach dem Abitur mit einem Köfferchen in der Hand. Habe damals diesen Wunsch, diesen Traum gehabt, Schauspielerin und Regisseurin zu werden. Das war ja eine Zeit, ich bin ja nicht mehr ganz jung, also schon ein bisschen länger her.
Dürfen Sie, sagen Sie einmal, wie alt Sie
sind? Ja, ich bin 61.
61?
Mhm. Ich bin 61 und das ist also viele Jahre her. Und es gab damals in Deutschland diese kombinierte Ausbildung nicht, aber ich hatte immer Lust dazu, eigentlich beides zu machen. Ich wollte mich einfach nicht so früh entscheiden müssen. Bin dann nach Amerika gegangen und habe dort eine ganz wunderbare Studienzeit gehabt. War nicht alles nur schön, wie bei allen Dingen im Leben, hat es auch da natürlich schwierige Zeiten gegeben. Ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Es war ja die Zeit, als in Amerika die ersten AIDS-Opfer es leider gab. Und in dieser Branche, können Sie sich vorstellen, gibt es viele Homosexuelle, die eben dann einfach plötzlich meine engsten Freunde waren und plötzlich nicht mehr da waren. Also es hat mich sehr stark geprägt. Aber ich habe eine großartige Zeit dort gehabt und bin dann als junge, ambitionierte Schauspielerin, hatte dort schon ein paar wirklich auch gute Erfolge gehabt, nach Deutschland zurück. Habe dann mein zweites Leben gelebt. Ich bin dann einige Jahre wirklich auch Vollblutmutter gewesen. Ich habe drei Töchter bekommen, habe immer nebenher ein bisschen gearbeitet und bin jetzt seit, ja, ich glaube 12, 13 Jahren mit Leib und Seele Politikerin, Kommunalpolitikerin. Also ich bin keine Berufspolitikerin, darauf lege ich großen Wert. Ich mache nebenher immer noch meinen Job sehr gerne weiter. Aber eigentlich, ja, wenn ich ehrlich bin, die letzten, ich sag mal, 7, 8 Jahre habe ich fast meine gesamte Zeit in die FDP, der FDP geschenkt sozusagen, weil wir natürlich auch hier in Hamburg Ziele haben. Und ja, darüber sprechen wir wahrscheinlich gleich.
Darüber sprechen wir gleich. Was ich immer interessant finde, das habe ich ja jeden Spitzenkandidaten gefragt, wie er eigentlich in die Politik gekommen ist und dann wie in die jeweilige Partei. Da habe ich erfahren von Dennis Thiering, dem Spitzenkandidaten der CDU, dass er tatsächlich, das wusste ich nicht, eines Tages am Dammtorbahnhof als junger Mann überfallen wurde und gesagt hat, das kann ja wohl nicht sein, dass ich hier in Hamburg überfallen werde. Und dann guckt, welche Partei hat das beste Programm für mehr innere Sicherheit und dann zur CDU gekommen ist. Ich weiß, dass Sie, also erstmal müssen Sie sagen, warum Sie überhaupt in einer Partei Mitglied werden sollten. Und dann weiß ich, dass Sie ursprünglich mal die CDU ausprobiert haben, richtig?
Ja. Ja, das ist richtig. Bei mir ist das eine völlig andere Geschichte. Ich habe mich vor einigen Jahren mit der Drehbuchakquise, aber auch Drehbucherstellung, also habe mit einem Kollegen aus München in einem Team, haben wir Drehbücher entwickelt. Wir haben sie nicht ganz geschrieben, aber wir haben sie entwickelt, Ideen entwickelt. Und es ging um eine Idee zu einer natürlich Komödie über Kommunalpolitik. Das ist ja auch, da gibt es ja viel komische Elemente. Und ich musste recherchieren und habe dann den Tipp von ihm bekommen, guck doch mal, ob es nicht irgendwo sowas wie ein Mentoring-Programm gibt. Mhm. Weil da kannst du dann mal reinschnuppern, kannst mal gucken, wie das so ist. Ja, und das habe ich gemacht. Und da gab es ein Programm von der CDU Hamburg, nur für Frauen. Und da habe ich mich angemeldet. Und ich muss ehrlich sagen, das war, also wirklich Kompliment an die CDU, das war richtig gut gemacht. Das hat mich total gepackt. Ich war davon so begeistert, dass ich ziemlich schnell sogar vergessen habe, warum ich da eigentlich drin bin. Waren sehr unterschiedliche Frauen. Viele haben schnell wieder aufgegeben, haben gesagt, es ist mir zu zäh, zu langweilig, zu was auch immer. Ich habe irgendwie gedacht, boah, das ist, da gestaltest du mit, du kannst eigene Ideen entwickeln. Und ja, und dann hatte ich ja das Problem, dass ich aber eigentlich an diesem Projekt war und dann dachte, oh, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen zweigleisig.
Sie wollten eigentlich nur recherchieren, ja, und ein bisschen was kennenlernen und dann schnell wieder verschwinden.
So, das okay. war der Plan, genau.
Okay.
Aber aus dem Plan wurde nichts und ich habe mich dann, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, das Projekt abzugeben. Ich habe meinem Kollegen gesagt, schönen Gruß an ihn nach München, gesagt, du, ich finde das richtig spannend. Ich finde das macht mir Spaß. Ich glaube, ich kann das.
Okay.
Ich möchte das gern weitermachen. Ja, so kam das.
Aber Sie sind dann nicht bei der CDU geblieben?
Ja. Ich habe dann irgendwann so ein bisschen gedacht, ich sitze im falschen Bus. Ne? Also war so ein Gefühl, ich sitze irgendwie im falschen Bus und bin dann an der nächsten Station umgestiegen in den richtigen Bus. Das war die FDP und da in dem Bus sitze ich immer noch mit großer Begeisterung. Das ist einfach meine Partei. Ich bin einfach ein liberaler Geist. Ich komme auch aus einer liberalen Familie. Mein Großvater war einer der ersten Liberalen in Schleswig-Holstein, war da auch politisch aktiv, vor vielen Jahren. Und insofern, ich bin da jetzt sehr, sehr zufrieden und kann mich da auch sehr, sehr immer wieder gut identifizieren mit den Positionen der FDP.
Und Sie sind zu einer Zeit zur FDP gekommen, bitte mich immer verbessern, wenn ich Quatsch erzähle, als Katja Suding diese Partei angeführt hat. Stimmt das? Und waren sogar Ihre Mitarbeiterin?
Das ist richtig. Das mit der Mitarbeiterin kam deutlich später. Ich bin dann, ich habe dann einfach an die Tür geklopft und da war eben Katja Suding damals hier Landesvorsitzende und habe gesagt, könnt ihr mich gebrauchen und ich hätte Lust, bei euch mitzumachen. Und das war dann auch so, die konnten mich gebrauchen und und ich bin viele Jahre später, ich war dann schon Fraktionsvorsitzende in Altona und viele Jahre später ist sie nochmal wieder auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich hätte hier eine Position zu vergeben und du hast ja auch immer gute Ideen und ich könnte mir vorstellen, das ist was für dich. Und ja, und dann habe ich, glaube es waren drei Jahre für sie gearbeitet, bin dann immer mal wieder in Berlin gewesen. Das war auch eine spannende Zeit.
Muss man für die sagen, die das vielleicht gar nicht mehr wissen oder die sich jetzt neu mit Politik beschäftigen, Katja Suding hat die FDP in einer Phase angeführt, wo diese Partei erstaunlich groß war in Hamburg. Ich glaube sogar bei der Bürgerschaftswahl mindestens 9, 8, 9, 10 und glaube ich sogar zweistellig, hat mit sehr aufsehenerregenden Kampagnen die FDP nach vorne gebracht. Stand extrem im Mittelpunkt, wurde dann auch zwischenzeitlich mal gehandelt als jemand, der nach Berlin gehen könnte. Wahrscheinlich, wenn damals die Jamaika-Verhandlungen mit der CDU, FDP und den Grünen nicht geplatzt wäre, da war sie nämlich dabei. Wahrscheinlich wäre sie damals sowas wie Bildungsministerin geworden und so. Haben Sie heute noch Kontakt zu ihr?
Also das, ob sie damals Ministerin gewählt, das ist natürlich Spekulation, klar, aber ich würde das nicht ausschließen.
Genau.
Ich habe heute keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie lebt ja hier in der Nähe von Hamburg und wenn wir uns sehen, sind wir freundlich miteinander. Alles gut, aber wir haben keinen engen Kontakt mehr. Nein.
Sie ist dann ja ausgestiegen, weil sie irgendwann gesagt hat, kann man auch in einem wirklich lesenswerten Buch von ihr nachschauen, ausgestiegen und gesagt, nee, das Politik, das ist jetzt, es ist die Zeit ist abgelaufen für mich. Das hat die FDP, kann man das sagen, so ein bisschen in so eine, war das der Anfang der Krise, in dem sich die FDP dann in den vergangenen Jahren befunden hat und die eigentlich ja erst wahrscheinlich jetzt endete, da kommen wir gleich zu, nachdem eines das nächstbekanntere Gesicht die Partei verlassen hat, nämlich Frau Treuenfels-Frohwein, die heute jetzt bei der CDU ist und da an Platz 2 auf der Liste zur Bürgerschaftswahl.
Also ich habe jetzt die Frage so verstanden, dass Sie wissen wollen, ob das der Beginn dieser Krise war, einer Krise war. Das war erstmal eine große Überraschung für den Hamburger Landesverband. Wir hatten damit nicht gerechnet. Mhm. Ich hatte auch selbst als Ihre Mitarbeiterin damit nicht gerechnet. Ich hatte schon ein Störgefühl vorher. Ich merkte schon, dass es da eine Veränderung auch in ihr gab, dass sie stark belastet war. Und insofern war es dann, wenn ich so drüber nachdenke, doch nicht so ganz überraschend. Es hat erstmal ein Vakuum hinterlassen. Es war ja eine wirklich ein Aushängeschild, eine ja fast eine Ikone. Mhm. Sie hatte ja eine wirklich tolle Ausstrahlung. Sie konnte Menschen für sich einnehmen. Sie war jung, sie war hip, sie war das Gesicht der Hamburger FDP. Und ja, da war dann ein Vakuum. Und das musste gefüllt werden. Und das hat natürlich aus unterschiedlichen Richtungen kamen Menschen, die meinten, sie könnten und sollten das füllen. Und wir haben uns dann aber ganz gut zurechtgeschüttelt, würde ich sagen. Und ja, das ist.
Und sind dann bei der Bürgerschaftswahl vor 5 Jahren ganz, ganz, ganz knapp nicht reingekommen mit 4,9%. Waren dann aber trotzdem vertreten, weil Frau Treuenfels-Frohwein ein Direktmandat gewonnen hatte. Also sie saßen dann in der Bürgerschaft. Wann hat sich denn abgezeichnet, dass auch diese Verbindung zu Ende gehen würde und dass Frau Treuenfels-Frohwein zur CDU wechseln würde?
Also wann sich das abgezeichnet hat, kann ich jetzt gar nicht mehr so ausmachen für mich, dass es da so ein Fremdeln mit der Partei gab und vielleicht auch ein noch deutlich konservativerer Weg eingeschlagen werden würde. Das hat sich schon früher abgezeichnet. Mhm. Also ich habe das schon auch beobachtet. Wir kommen ja aus demselben Bezirk. Ich bin ja auch Altonaerin. Frau von Treuenfels-Frohwein wohnt ja da zwar nicht, wohnte ja auch schon länger dort nicht mehr, aber das ist immer noch ihr Kreisverband gewesen. Und also es war dann schon überraschend. Und es ist ja auch etwas, was uns bis heute nachhängt. Es wird immer wieder, wird es zur Sprache gebracht. Sie fragen es jetzt ja auch wieder. Jetzt kann ich dazu eigentlich nur sagen, dass immer viel Bewegung in Parteien ist. Das ist eigentlich normal. Aber die Art und Weise, diesen Wechsel so auch so offensiv zu vermarkten, das ist natürlich schon noch etwas anderes. Das ist ungewöhnlich. Und ich möchte das jetzt gar nicht zu stark bewerten, aber es ist, also ich fasse es mal so zusammen. Ich glaube, wir Politik machen, wir müssen ja alle morgens uns noch in den Spiegel gucken können. Und das ist etwas, was auch etwas ist, was mich ganz stark leitet in meiner politischen Arbeit. Ich sage immer wieder, egal was ich da mache, ich muss mir morgens in den Spiegel gucken können. Ich denke, das gilt für alle, sollte für alle gelten. Und für dem einen bedeutet das mehr, dem anderen weniger. Aber wir haben uns jetzt gut aufgestellt. Ich bin hier als Spitzenkandidatin umgeben von einem wirklich ganz, ganz starken Kandidatenteam mit auch ganz vielen jungen Leuten. Wir haben einen großen Schulterschluss. Ich spüre da ganz viel Rückenwind auch aus der Partei. Und insofern ist für mich ist das alles fein, wie sich das entwickelt hat. Ich hätte mir da ein bisschen weniger Wirbel gewünscht natürlich. Es war ja auch ein Timing, was wirklich nicht so glücklich gewählt war, also zumindest aus unserer Sicht. Aber da haben wir längst einen Haken hintergemacht und Schnee von gestern.
Dann gucken wir jetzt mal, da haben wir einmal abgearbeitet, gucken wir jetzt einmal nach vorne, weil das interessante, ich habe es gesagt, interessante Zeiten für die FDP sind. Christian Lindner war Anfang des Jahres hier, nee, Ende vergangenen Jahres und sagte, und dann bin ich ja im nächsten Jahr, bin ich ja auch ganz viel in Hamburg, weil wir wollen ja in Hamburg in die Bürgerschaft kommen und so. Ich befürchte, so viel konnte er gar nicht hier sein. Ich habe ihn jetzt nicht so, er war ein paar Mal hier in Hamburg, hat ein paar Termine gemacht und so, aber hat natürlich jetzt bundesweit genug zu tun. Das konnte er, glaube ich, damals, als wir darüber sprachen, also muss es schon ein bisschen her sein, noch nicht erahnen. Das Ziel für die Bürgerschaftswahl ist für Sie tatsächlich die 5%-Hürde. Aber in den Umfragen liegen Sie tatsächlich 1-2 Prozentpunkte dahinter. Was ist denn da passiert? Erste Frage. Und zweite Frage, das ist ja immer so ein Phänomen. Warum tut sich die FDP in Hamburg in einer Kaufmannsstadt eigentlich so schwer?
Ja, also nochmal kurz zu Christian Lindner. Ja. Natürlich ist da die Bundestagswahl dazwischen gekommen, das ist völlig klar. Wir hatten sehr, sehr viele Unterstützerangebote aus allen Landesverbänden, das ist ja klar. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen die Eisbrecherwahl gewesen, nicht? Die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl. Und das habe ich auch als Druck empfunden. Also ich war wirklich so, dass ich dachte, boah, jetzt bin ich hier schon eine Eisbrecherin. Will ich mir das wirklich antun und schaffe ich das? Aber ich wollte das auch. Ich wollte diese Herausforderung annehmen. Und Christian Lindner ist einige Male hier gewesen. Ich habe gerade vor, das war zum Bundespresseball, nicht zum Bundespresseball, Entschuldigung, zum Landespresseball, genau, hier auch mit ihm einen ganzen Tag verbracht mit verschiedenen Terminen. Und ich habe einen ganz anderen Menschen kennengelernt als den Parteimenschen Christian Lindner, nämlich einen ganz warmherzigen, lustigen, unwahrscheinlich engagierten, super gebildeten und auch, ja, ein Kümmerer. Also ich war ein bisschen angeschlagen gesundheitlich, und er hat sich wirklich auch echt um mich gekümmert, hat sich gesorgt, dass es mir gut geht. Und ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, ich bin von niemandem Fan eigentlich, aber ich muss sagen, ich bin in diesem Tag ein bisschen ein Fan geworden, weil ich gesehen habe, also ich sehe in keiner anderen Partei jemanden, der mit so viel Energie, und wenn man anguckt, was der im Moment leistet, Wahnsinn. Und nicht, also der ist ja wirklich, das ist ja wirklich Knochenarbeit, was der gerade macht, mit Leib und Seele und von morgens bis abends. Zeigen Sie mir jemanden in einer anderen Partei. Ich bin sicher, fragen Sie jemanden von der SPD, die werden sagen, ja, den oder den. Also, ne, ist ja normal.
Ich glaube, dass tatsächlich jetzt, also dass viele so sind, ich würde Olaf Scholz jetzt auch so beschreiben, dass der von morgens bis abends arbeitet. Was? Tatsächlich. Aber Sie haben,
das überrascht mich jetzt.
Sie haben, ich würde wahrscheinlich, aber auch Friedrich Merz ist wahrscheinlich auch so, Robert Habeck wahrscheinlich auch.
Ich hatte ja auch noch gesagt, ich konnte mit ihm lachen.
Ja, das kann man mit all den Beteiligten, weiß ich, mit Friedrich Merz.
Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich.
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe nur deshalb.
Ich könnte jetzt sagen, so wie jetzt im Moment die CDU immer sagt, da fehlt mir die Fantasie. Nein, Frau Fegebank hat das
Frau Fegebank gesagt.
Da fehlt mir jetzt die Fantasie.
Die CDU hat das auch gesagt. Ich habe auch deshalb nur zu sagen, Olaf Scholz zunächst genannt, weil ich da kann ich sicher aus eigener Erfahrung sagen, bei den anderen nur so. Aber bei Christian Lindner, der ja auch oft hier war, das muss ich bestätigen, es gibt einen Christian Lindner, den man im Fernsehen sieht, ist im Zweifel nicht der Christian Lindner, wie er wirklich ist.
Ja.
Also das ist dieses Erstaunliche, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wie Sie es beschreiben, ein zugänglicher, sehr höflicher, sehr belastbarer Mensch. Also schon jemand, der unglaublich gut rhetorisch gut ist, dem man gern zuhört und so. Was ja etwas ist, was zum Beispiel für Olaf Scholz jetzt nicht immer gilt, im Zweifel. Also okay, Hakenhinter war hier. Trotzdem, natürlich hilft Ihnen das, wahrscheinlich wäre es für Sie schöner gewesen, wie für viele Parteien in Hamburg, wenn die Wahl ganz normal gewesen wäre und die Bundestagswahl irgendwann im Herbst, oder? Weil da wäre hier ein Fokus drauf gewesen, Sie hätten die komplette Unterstützung ja auch von so Leuten wie Herrn Buschmann gehabt oder von Volker Wissing und so. Das hätte ich ja vielleicht, gut, man weiß nicht, in welchem Zustand die Ampel zu dem Gang gewesen. Das weiß man nicht, ob es geholfen hätte tatsächlich.
Ja, das ist ja kein Wunschkonzert. Ne? Klar wäre das wäre sicherlich ein bisschen einfacher gewesen, gar keine Frage. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass die Hamburg-Themen doch auch abgekoppelt sind von den Bundesthemen. Und das merke ich aber jetzt so seit ein paar Monaten nicht mehr. Also ich merke, dass der Fokus auch von den Hamburgerinnen und Hamburgern sehr stark auf der Bundestagswahl liegt. Dass es uns auch zunehmend schwer fällt, mit den Hamburg-Themen auch durchzudringen. Wobei ja, Hamburg ist ja nicht irgendwie eine einsame Insel, wo nichts drumherum ist. Ne? Also das, was in Hamburg stattfindet, findet ja in den größten Teilen des Landes auch statt. Ne? Ich spreche jetzt über eine Wirtschaftskrise und so weiter. Aber insgesamt, ich glaube, es wäre schon etwas einfacher gewesen. Aber es ist auch eine Herausforderung. Das ist ja was Neues. Das ist ja für alle Parteien was Neues. Ist ja mit unglaublichen organisatorischen Herausforderungen verbunden gewesen. Nicht? Also von Listen aufstellen über einen Doppelwahlkampf organisieren. Das ist ja für die kleineren Parteien viel, viel schwieriger.
Absolut.
Na, wir haben ja nicht so vielen, vielen Soldaten auf der Straße, diese Manpower, die dann einfach mal losgeht und sagt, wir machen das. Das ist für uns eine echte Herausforderung gewesen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, also es ist ja noch ein bisschen früh, wir haben ja noch knapp 2 Wochen, aber wenn ich so zurückblicke auf diesen Wahlkampf, dann kann ich wirklich sagen, wir haben da, glaube ich, viel richtig gemacht.
Wie haben Sie Wahlkampf gemacht? Can so Özdemir war in der Folge vor Ihnen hier und sagte, boah, wir haben schon an mehr als 13.000 Haustüren geklingelt.
Ja, gucken Sie mal, und das mache ich gar nicht.
Okay.
Das mache ich überhaupt gar nicht, weil das, glaube ich, bei unseren Wählern nicht so
andere
super
Klientel,
gut,
genau,
nicht so super gut ankommt, wenn die Blume morgens am Einfamilienhaus klingelt und das mache ich nicht. Ich bin natürlich dadurch, dass ich aus dieser Branche komme, die mit Medien zu tun hat, also sprich auch Social Media affin bin, habe ich mich relativ stark auf den Social Media Wahlkampf fokussiert. Wir haben Themenwochen gehabt, wo ich Expertengespräche führe, aber auch Straßeninterviews führe. Also ich renne renne durch die Stadt und spreche wildfremde Menschen an, stelle ihnen Fragen. Und da haben wir wirklich auch lustige Ergebnisse gehabt. Wir haben auch interessante Menschen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich war zum Beispiel auf dem Kiez und da steht so ein Typ sehr breitschultrig und mein Kumpel, mit dem ich das drehe, ist ein Kameramann, den ich noch aus meinem zweiten Leben kenne. Aus meinem ersten Leben kenne. Entschuldigung, jetzt komme ich mit meinem Leben schon durcheinander. Der sagte, du, das ist ein ganz bekannter, ich sag's jetzt nicht mal, einer von hier. Das wäre cool, wenn wir den vor die Kamera kriegen. Aber das kannst du nicht machen. Und der verschwand in so einem Etablissement. Und dann habe ich gesagt, halt an, ich spring raus. Bin dann raus, habe mir den gegriffen. Und der war dann auch, er hatte tatsächlich irgendwie Frau und Kinder oder Beziehung und Kinder, keine Ahnung. Kam dann aber raus und hat mit mir dieses Interview geführt. Und das strahlen wir dann immer mal aus. Und dann kommen ganz viele Reaktionen, die sagen, das ist doch der und der. Und also das ist sehr, sehr hands-on, sehr... ich sag mal, bodenständig, was ich da mache, weil es mir einfach auch Spaß macht. Das macht mir Spaß, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist das eine. Dann haben wir sehr aufwendig natürlich eine Kampagne entwickelt, wo ich klar gesagt habe, wenn ich das mache, dann brauche ich eine Kampagne, wo ich morgens aus meiner Straße rausfahre und nicht sage, boah, die schon wieder, sondern wo ich sage, ach, wie schön, hallo, guten Morgen, schön, dich zu sehen. Und ich möchte auch behaupten, das haben wir geschafft.
Diese Machtskampagne, ne?
Ja, aber sehr, sehr hell, sehr freundlich, genau. mit der gelben Farbe, mit der Blume, die auch bei allen Kandidaten so angedeutet ist. Ich in einem Pullover, freundlich, nicht distanziert, nicht staatsfrauisch mit irgendwie, ne, sondern einfach so, wie ich halt bin. Und damit fühle ich mich sehr wohl. Das sind einfach so die beiden Kernelemente und der Straßenwahlkampf. Natürlich findet der bei uns auch statt. Natürlich.
Interessant ist natürlich, Cansu Özdemir hat gesagt, dass sie staunt, worüber in diesen ganzen Duellen und Triellen und wie immer die auch heißen, gesprochen wird. Die Menschen würden sie auf ganz andere Themen ansprechen. Also bei den Menschen, mit denen sie spricht, ist zum Beispiel Migration nicht das erste Thema, sondern immer die Wohnungssituation. Und dann geht es um Pflege und um Rente und um Sicherheit. Was sind die Themen bei den Wählerinnen und Wählern, auf die Sie angesprochen werden?
Ja, also ich würde sagen, an erster Stelle wahrscheinlich die Verkehrssituation. Okay. Das kommt ganz viel. Das liegt natürlich daran, dass wir haben natürlich ein anderes Klientel, ne? Ist völlig klar. Klar. Aber auch die Wohnungssituation kommt auch. Und das Thema nicht Migration, sondern Integration. Das kommt ganz viel. Das Thema Wirtschaft kommt viel zu wenig. Und das ist etwas, wo ich mich drüber wundere, weil ich denke, dass wir da einfach in einer Lage sind, wo wir dringend jetzt reagieren müssen. Aber ich ziehe mir den Schuh auch ein bisschen selber an, weil ich merke immer wieder, ich stelle immer wieder fest, dass es der Politik nicht gelingt, zu kommunizieren, was das eigentlich bedeutet für jeden Einzelnen, wenn unsere Wirtschaft nicht läuft. Das ist ja so, ich meine, wenn wir über Wirtschaft sprechen, dann sprechen wir ja auch über gute Kita-Ausstattung, wir sprechen über saubere Parks, wir sprechen über kulturelle Angebote, wir sprechen über all diese Sachen, die ja so nice to have sind, die wir auch alle brauchen, die ja ganz, ganz wichtig sind, die wir ja aber auch finanzieren müssen. Und auch, ich sag mal, sowas wie Angst um den Arbeitsplatz. Das ist ja alles Dinge, die hängen ja alle zusammen. Das hat ja alles was mit dem Standort Hamburg zu tun, Wirtschaftsstandort. Ich glaube, da sind wir alle nicht so gut drin. Ich versuche das immer wieder ein bisschen griffiger zu machen. Was ist überhaupt die Wirtschaft? Ist das eine abstrakte Größe oder sind das Menschen? Wer sind die Menschen dahinter? Ich fange dann immer an mit meinem Fliesenlegermeister aus Altona, von dem ich immer dann erzähle, den es wirklich gibt. Das sind die Themen.
Der plötzlich sagt, das habe ich auch gemerkt, irgendwie, ich weiß noch, als wir uns vor 2 Jahren zum ersten Mal für eine Wärmepumpe interessiert haben, da sagte der, ist das überhaupt, ist das ein Elektriker? Muss ja ein Elektriker sein, ne? Ja. Gut, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, Sanitär.
Nee, das Sanitär, ist Sanitärtechnik.
Sanitärheizungstechnik. Genau. Ja. Der sagte, oh, vergiss es. Jetzt wird es konkret und dann sagte er, ich kann dir ein Angebot machen in 2 Monaten. Jetzt sagte er in 2 Tagen, sagt er, weil die Zeiten haben sich geändert. Ich bin froh über jeden Auftrag, den ich kriegen muss. Und da fängt es an. Aber ich musste, als Sie das gerade sagten, an eine Mail denken, die ich heute Morgen von einer lieben Kollegin von der Taz aus Berlin bekam. Da ging es um eine Terminabsprache und dann sagt sie, diese Woche habe ich gar keine Zeit. Aber die nächste Woche, sage ich, ach, nächste Woche ist für mich echt auch schwierig, weil dann ist ja Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und sagte sie, ach stimmt. Ach, und weißt du was, wenn ich an Hamburg denke, von Berlin aus gesehen, ist es irgendwie das Paradies. Ist das auch ein Problem, dass man das Gefühl hat, in Hamburg, um uns herum, ich will nicht sagen, bricht alles zusammen. Mhm. Aber hier läuft doch. Andreas Dressel wird nicht müde zu betonen, dass das Wirtschaftswachstum ganz gut war. Der wird nicht müde zu betonen, zu sagen, wir haben keine Schulden. Wir haben sogar Schulden abgebaut. Wir haben die Schuldenbremse eingehalten. Das kann man alles dann schnell erklären, insbesondere durch das viele Geld, was man von Hapag-Lloyd bekommen hat und so. Aber man hat so den Eindruck, in Hamburg, die Frage Ganztagsbetreuung stellt sich in Hamburg nicht mehr. Haken hinter, die Frage kostenlose Kita-Plätze stellt sich in Hamburg nicht mehr. Katharina Fegebank ist gerade zum dritten Mal, nicht hintereinander, aber insgesamt zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt worden. Man hat den Eindruck, wow, das läuft hier richtig gut, wir müssen uns gar keine Sorgen machen.
Tränen Ihnen nicht manchmal die Augen morgens, wenn Sie so die Pressemitteilung vom Senat kriegen?
Ja, also
für Glück vielleicht, nein, aber Glück. Bei mir ist das anders.
Also es ist so, nein, es ist schon so, ich kenne das ja, ich habe ja auch lange woanders gearbeitet und muss sagen, es ist schon im Verhältnis, es ist halt schon eine andere Situation hier in Hamburg. Nehmen wir nur mal die Situation des Hamburger Abendblatts, vergleichbar mit anderen Regionalzeitungen, das sind teilweise Welten dazwischen. Ja. Also, und das ist ja die Frage, warum, also die Frage ist ja auch, warum ist in einer Stadt wie Hamburg die AfD nicht so groß wie anderswo zum Beispiel?
Also ich will da ganz bisschen weiter ausholen, wenn Sie es mir erlauben. Also ich habe ja viele Jahre in Amerika gelebt, das hatte ich ja eben schon kurz angedeutet. Ich bin dann nach Hamburg zurück, der Liebe wegen, und war ja Neu-Hamburgerin. Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich innerhalb von kürzester Zeit, nämlich wirklich, ich war nach einem halben Jahr, war ich, also gefühlt sowas von hanseatisch, ich war diesem Fieber, diesem Virus, diesem Hamburg-Virus, bin dem total erlegen. Und das ist aus meiner Sicht einerseits die größte Stärke Hamburgs, aber es ist auch eigentlich unsere größte Schwäche.
Also diese Mischung zwischen, also dieses Pendeln zwischen Selbstbewusstsein und Selbstzufriedenheit.
Ja, genau. Also ich würde das noch ein bisschen mehr in Richtung Selbstzufriedenheit schieben. Denn es ist ja so, dass man ja wahnsinnig aufpassen muss, ne? Dass das führt ja zu so einer Art Betriebsblindheit. Ne? Man ist so zufrieden damit, dass alles gut läuft. Man gewöhnt sich da ja auch dran. Man gewöhnt sich ja auch an dieses Konsumverhalten, das wir alle hier haben, den Wohlstand. Und man weitet ja den Blick gar nicht mehr. Also so dieser Blick über den Tellerrand, dieser kritische Blick, bleibt das immer alles so? Ist das vielleicht, leben wir noch so ein bisschen auf, so im Glanz der vergangenen Jahre? Also aber ich spüre auch, dass bei den Menschen sich da hier was bewegt. Also ich merke, dass es immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger gibt, die auch jetzt sagen, Moment mal, das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil die Zahlen ja auch eigentlich, wenn man sie kritisch hinterfragt, eine andere Sprache.
Also was kann nicht sein? Man könnte jetzt zum Beispiel über den Hafen sprechen, der natürlich in der Bedeutung der Welthäfen doch deutlich zurückgereicht
wurde. Ja, Seegüterumschlag zum Beispiel. Also knallharte Zahlen und Fakten.
Genau, kann man sagen, man kann so gucken, okay, die Arbeitslosenentwicklung ist in Hamburg ein Ticken besser als auf der Bundesebene.
Insolvenzen sind wir an der Spitze der Bundesrepublik. Ne?
Gründung, Unternehmensgründung, Platz 2 hinter Berlin immer noch, trotzdem, ja, oder hinter München.
Aber was sagt denn eine Gründung aus? Also gucken wir uns doch mal nach 2 Jahren an, wie viele von diesen Gründern, wie viele gibt es dann noch? Aber wir haben ja alle möglichen, also Finanzplatz Hamburg abgerutscht um viele Plätze. Lebenswerteste Stadt Europas vom Economist. Da waren wir mal unter den Top 20, sind wir lange weg von. Also es gibt ja, wir haben knapp 50.000, ich sage jetzt immer, weil ich ein bisschen auch die genaueren Zahlen sagen will, 47.000 Menschen in öffentlich-rechtlicher Unterbringung. Das ist viel. Ne? Die kommen da nicht raus. Die Wohnungslage ist so angespannt. Wir haben einen Wohnungsbau, der wirklich nicht gerade super läuft. Das muss man ja nun wirklich mal auch ehrlich sagen.
Absolut, das ist, glaube ich, deshalb wundere ich mich jetzt, das eine wäre jetzt über die Wirtschaft sprechen. Ich finde, da kann man noch verstehen, wenn einige Leute das Gefühl haben, da ist es in Hamburg noch besser als anderswo, weil in diesem Podcast sitzen ja normalerweise viele Unternehmer, zum Beispiel der Chef von Statista, der hier war und sagt, es ist ein Traum, wir kriegen nach Hamburg so leicht, relativ leicht Leute, weil alle sagen, boah, ist das hier toll. Und boah, ist das, was drumherum passiert, also Kitas, Schulen etc., kulturelles Angebot, das lockt Leute aus der ganzen Welt nach Hamburg. Insofern ist sozusagen in der Wirtschaft vielleicht noch, dass man das nicht richtig spürt. Bei den Wohnungen würde ich sagen, ja klar, da staunt man, dass all diese Bemühungen in den vergangenen, ja fast jetzt 15 Jahren, ja das nicht dazu geführt haben, dass Wohnen in Hamburg halbwegs erschwinglich geworden ist und es ist einfach immer nur noch teurer geworden. Kommt hinzu, dass man ja, wenn man sich etwas kaufen möchte, was ja sinnvoll ist, wenn man dann im Ruhestand ist, praktisch nicht mehr möglich ist, für Familien zumindest gar nicht.
Aber das hängt doch alles zusammen. Wenn Sie sagen, also das finde ich interessant, wenn der Statista-Chef sagt, er kriegt so leicht Leute nach Hamburg, weil ich höre das nicht. Mhm. Also ich höre, dass die Standortfaktoren wie günstiges Wohnen für die Mitarbeiter oder bezahlbares Wohnen. Ich habe neulich mit einem CEO von einem französischen Unternehmen gesprochen, die so haben einen Deutschlandstandort gesucht. Die sind nach Berlin gegangen und ich habe mit dem, war eine Abendveranstaltung, ich habe neben dem gesessen und ich habe dann gefragt, Berlin, hallo? Da konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und er sagte, ja, das ist eine super schöne Stadt hier, euer Hamburg. Aber in Berlin sind die Wohnungen genauso teuer, aber es gibt sie wenigstens. Mhm. Ne? Und insofern sind ja all diese kleinen Sachen, die wir hier immer so feststellen, die eben nicht laufen, die tragen doch nicht dazu bei, dass wir als Standort attraktiv bleiben. Und insofern ist das mit das Thema Wohnungsnot, wo überhaupt Wohnen im Eigentum ist ja auch was für viele Familien einfach auch eine Standortentscheidung.
Und da muss man sagen, da habe ich ja bis heute nicht verstanden, vielleicht können Sie mir sagen, dass dann der Senat im Jahr 2023 entschieden hat, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen.
Ohne Not.
Und dann sagt Peter Schenscher, doch, es hat mit dem Länderfinanzausgleich zu tun. Aber de facto ist es so, dass die Grunderwerbsteuer in Hamburg aber 80% höher ist als in München.
So ist es. Und ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Das ist ja auch so ein bisschen eine Achillesferse des Senats. Ich merke das auch immer wieder an. Ich finde diese Steuer sowieso schon fragwürdig. Denn das sind ja Geschäfte zwischen Privaten, die getätigt werden. Das wird im Zweifelsfall aus schon versteuertem Geld ausgeglichen.
Nicht nur im Zweifelsfall.
Also eigentlich im besten Fall immer. Ich bin auch bei meinem Kiezfreund. Ja. Im Zweifelsfall immer. Oder sie finanzieren das, was ja auch wieder getilgt wird aus schon versteuertem Geld. Also ich verstehe diese Steuer sowieso nicht, ehrlich gesagt. Ich finde sie grenzwertig. Und sie führt natürlich dazu, dass einfach das sind ja diese Kauferwerb-Nebenkosten, die einfach richtig ins Geld gehen und für viele Familien und aber nicht nur für Familien, auch für Leute, die einfach Wohnung bauen wollen, manchmal dazu führen, dass sie zum Beispiel vielleicht lieber in Pinneberg bauen.
Und da könnte natürlich tatsächlich, wobei Pinneberg ein schlechtes Beispiel ist, weil Schleswig-Holstein ist die Grunderwerbsteuer noch höher, nämlich da ist sie auf dem höchsten, glaube ich, die höchste Grunderwerbsteuer in Deutschland mit 6,5% in Schleswig-Holstein, ist irre. Aber das wäre natürlich ein Moment, wo man das beeinflussen könnte. Was mich immer erstaunt ist dann irgendwie, also es gibt immer viel Kritik von allen Seiten und trotzdem hat man dann, wenn die Wahlen kommen, den Eindruck, am Ende gewinnt doch der SPD-Bürgermeister, bis auf wenige Ausnahmen. Woran liegt das?
Ja, das ist eine gute Frage. Darüber denke ich seit Tagen nach, ehrlich gesagt. Das bewege ich hin und her. Ja, woran liegt das? Also es liegt natürlich auch ein bisschen daran, worüber wir eben schon gesprochen haben, so dieses, das kenne ich, das hat funktioniert, das mache ich weiter so. Ne? Also das ist so wie so ein Regenschirm, der immer auf und zu geht und den lege ich ja nicht in die Ecke, sondern den nehme ich ja weiter. Dann hat es mit Sicherheit was damit zu tun, dass die Hamburger SPD ja relativ bürgerlich daherkommt. Ich sehe da auch andere Bewegungen, gerade so in der letzten Zeit, aber will ich jetzt nicht vertiefen, wir sprechen ja nicht über die SPD nur.
Aber von der Tendenz her ist sozusagen, viele SPD-Bürgermeister wären in anderen Städten wahrscheinlich in der CDU oder in der FDP vielleicht sogar?
Nee, in der FDP vielleicht nicht, da unterscheidet uns doch noch so ein bisschen auch schon so die Lebensweise. Ja. Aber die könnten auch gut in der CDU sein. Und ich glaube, das ist ein Grund, ja. Und ein anderer Grund ist, dass natürlich mit Peter Tschentscher auch so ein Typ solider Mann einfach da auch zieht. Ne? Das ist ja auch, der hat ja auch einen vertrauenswürdigen Beruf. Ich mag den auch, ich finde ihn echt auch in Ordnung. Ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich will ihn nicht. Aber ich glaube, ein richtiger, echter Politikwechsel wird dieser Stadt auch gut tun. Ich sehe das im Moment nicht. Also wollen wir hier jetzt ins Eingemachte gehen?
Ja, bitte.
Also wenn Sie mich fragen, ist die Messe in Hamburg doch gesungen. Mhm. Also wir haben noch ein bisschen über eine Woche. Aber das ist doch klar, wie es weitergeht. Wir haben weiterhin einen SPD-Bürgermeister mit einer grünen Koalitionspartnerin. Und es wird alles so bleiben. Wir werden also keinen CDU-Bürgermeister haben. Dennis Thering wird nicht Bürgermeister. Dennis Thering wird auch nicht in der Regierung sein in dieser Stadt, sondern sich in der Opposition wiederfinden. Und da komme ich jetzt und sage, das ist eigentlich ziemlich egal, ob er da oder ob die Hamburger CDU jetzt mit 16, 17, 18, ich gönne denen auch 20% in der Opposition sitzt. Aber für uns als FDP macht das halt einen Unterschied. Mhm. Ne? So 1% mehr oder weniger entscheidet darüber, ob es eine starke bürgerliche Opposition gibt, die FDP heißt, die liberal ist, mit einer Frontfrau wie mir, die Opposition schon lange macht, Opposition auch kann. Fragen Sie mal die Grünen in Altona.
Ja, wir berichten häufiger über Sie an der Stelle, genau, ja.
Ja, und insofern, ich glaube, das ist gut für unsere Stadt. Ich glaube, es würde der Stadt gut tun. Aber ich sage immer, also machen wir uns nichts vor. Ne? Ich rede auch nicht mehr von Regierungsverantwortung. Mhm. Ich rede auch nicht mehr von 7%, so bin ich ja mal losgelaufen. Sondern ich bin sehr pragmatisch, sehr realistisch. Ich sage, ich freue mich, ich erwarte, dass wir reinkommen. Ich freue mich super, wenn wir reinkommen, weil ich glaube, es ist gut für unsere Stadt. Und alles da drumherum ist doch eigentlich, also da ist doch keine Kaffeesatzleserei mehr. Und ich vielleicht noch einen Satz. Wir haben, und das, ich, man muss auch loben können. Ich sehe im Moment in der Opposition eigentlich sehr, sehr starke Linke. Ich finde, die machen eine richtig gute Oppositionsarbeit. Sie wollen halt die falschen Dinge. Das ist das Problem, was ich damit habe. Ja. Aber sie machen das richtig gut. Und ich glaube, es wäre gut, auch eine bürgerliche Opposition noch neben der CDU zu haben, die ein bisschen forscher ist, ein bisschen aggressiver ist, ein bisschen fachlich, also ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Man könnte auch noch sagen, ein bisschen weiblicher ist nochmal, das ist ja immer so ein Problem.
Also weiblich geht immer gut,
Der CDU. Aber da sind wir schon bei der Kernfrage, weil man sich ja wundert, es gibt diese sehr starke Linke in Hamburg, was man auch damit erklären kann, das kann man sich auch nochmal anhören bei Cansu Özdemir natürlich, dass es in dieser Stadt ja die Menschen gibt, denen es sehr, sehr gut geht, die sehr, sehr reich sind, aber es gibt immer auch die anderen. Und interessanterweise funktioniert das immer noch irgendwie, dass diese beiden Pole zusammen leben. Aber anhand der Stärke der Linken sieht man halt, dass es diese Menschen eben halt auch gibt und dass die auch eine Stimme haben. Und dann fragt man sich, es gibt aber diese unglaublich starke Wirtschaft, diese unglaublich starke Kaufmannschaft. Und denkt man, das ist eigentlich klassische FDP-Klientel. So. Und wenn sie dann eine Veranstaltung haben in Hamburg, ich habe es ein paar Mal mit Christian Lindner erlebt, dann sind die Säle ja auch voll. So. Aber warum kriegt man das dann nicht in Stimmen umgemünzt? Liegt es schlicht daran, weil eben die SPD, so wie sie in Hamburg ist, für diese Klientel halt auch wählbar ist, weil sie eben am Ende keine linke Partei ist?
Zwei Gründe. Einmal genau der, den Sie nennen. Sie sind wählbar. Aber ich sehe noch einen anderen Grund. Und der Grund ist, dass ich immer wieder das auch merke, dass wenn ich jetzt auch auf Wirtschaftsvertreter rantrete und sage, also ich finde das ja nett, dass ihr immer sagt, die FDP muss in die Bürgerschaft, die FDP gehört ins Parlament, auch auf Bundesebene. Aber das reicht uns nicht. Es reicht nicht, dass ihr das sagt. Ihr müsst auch euch dazu bekennen und ihr müsst auch uns wählen, das Kreuz an der richtigen Stelle setzen. Und es würde auch nicht wehtun, wenn ihr das mal öffentlich sagt. Und dann kommt immer, und das finde ich hochinteressant, dann kommt immer die Antwort, ja, also wir würden das sofort tun und wir mögen dich ja auch. Und ich bin gut vernetzt, also da gibt es auch persönliche Kontakte. Aber wir wissen ja, wir werden zukünftig auch mit der SPD wieder gut zusammenarbeiten müssen. Und das ist eben etwas, was sich etabliert, wenn eine Stadt, und ich meine das gar nicht despektierlich, aber wenn eine Stadt so stark vereinnahmt ist von einer Partei, wenn eine Partei so erfolgsverwöhnt ist, dann führt das dazu, dass alle anderen Stimmen einfach ein bisschen leiser werden.
Am Ende ist es dann auch nicht anders, auch wenn der Bürgermeister es nicht gern hört, wie in Bayern, oder? Ich habe mal im Spaß gesagt, dass ja Peter Tschentscher der Markus Söder von des Nordens
das
ist.
Das hat er nicht gern gehört.
Das hat, weiß ich nicht, er wusste nicht, ist es nett gemeint. Es war natürlich so gesagt, also wieso, wie Sie es beschreiben, diese unglaubliche Überlegenheit, dieses Monopol, das die SPD nahezu hat und das den anderen Parteien im Zweifel wenig Raum und wenig Luft zum Atmen lässt.
Einmal das und natürlich auch mit einer gewissen Arroganz dann einhergeht. Nicht? Also das ist schon eine starke Überzeugung der eigenen Macht. Also es geht ja viel um Macht auch in der Politik, aber ich glaube, das, was uns ein bisschen fehlt, ist auch mal eine Selbstreflexion, auch von Seiten der SPD. Einfach mal gucken, ist das wirklich alles so toll, wie wir das hier machen? Gibt es Dinge, die man besser, also dieses so ein bisschen ab und zu mal auf die Couch, so, ne? Also das würde, glaube ich, unserer Stadt gut tun. Aber das wird nicht passieren. Ich erlebe das im Kleinen, im Bezirk. Wir haben da ja auch eine starke SPD.
Das Selbstbewusstsein ist natürlich da, wenn man, das ist auch so ähnlich, wie wenn du beim Fußballverein bist und gewinnst immer die entscheidenden Spiele. Du denkst erst richtig über dich nach, wenn du mal auf die Mütze kriegst und verloren hast. Das hat man ja bei der SPD dann gesehen, als dann Ortwin Runde nicht wiedergewählt wurde zum Bürgermeister und dann plötzlich irgendwie Ole von Beust an die...
Deshalb sind wir im Moment auch so gut wählbar, weil wir ja gerade diese Erfahrung machen. Wir reflektieren gerade sehr viel.
Das ist die zweite Frage irgendwie. Dennis Thiering hat das gesagt. Er hat gesagt, ja, ich weiß ja, dass es dieses Mal schwer wird, aber es ist ein Marathon, es ist ein Langzeitprojekt. Gilt das für Sie auch? Weil was man ja auch in Hamburg lernen kann, ist, wenn man in ein bestimmtes Amt kommt, dass die Hamburger, wie gesagt, vielleicht haben Sie einen anderen Eindruck, mein Eindruck ist, so die ersten 3 Jahre nehmen Sie einen gar nicht wahr. Wenn man noch 3 Jahre noch da ist, dann fangen die Ersten an zu sagen, oh, der oder die ist ja immer noch da, vielleicht muss ich mich doch mal mit der beschäftigen. Also man braucht hier, um das Vertrauen der Menschen zu kriegen, um eine Bekanntheit zu kriegen, braucht man eine lange Zeit. Denken wir auch an Peter Tschentscher, er hat es in diesem Podcast gesagt, als er Bürgermeister wurde, kam er sich vor, als ob er aus dem Nichts gekommen wäre, weil viele Leute gesagt haben, wer? So, als ob er nicht vorher Finanzsenator gewesen wäre. Gilt das auch für Sie und sagen Sie, okay, je nachdem, wie das jetzt ausgeht, aber natürlich bleibe ich dran und dann versuche ich es auch gerne nochmal in 5 Jahren nochmal?
Also erstmal, ich weiß jetzt nicht, glauben Sie, dass das so mein Kernproblem sein wird, wenn ich, also ich weiß nicht.
So wie Sie wecken jetzt nicht.
Ich versuche ja immer auch sehr sichtbar zu sein. Das ist natürlich schwer. Ne? Ich komme aus der Bezirkspolitik. Also in Altona kennt man die Blume. Ne? Und ich glaube, das würde mir in der Bürgerschaft auch gelingen.
Absolut.
Das erstmal so vorweg. Das ist eine Herausforderung. Der muss man sich stellen. Und das ist natürlich auch eine Frage der, wie nahbar ist man auch immer noch? Wie bleibt man? Wie geerdet bleibt man? Nicht? Also haben die Leute Lust, mit einem zu reden? Ist man so, dass man weiß, die rufe ich an, die antwortet? Na, oder ich schreibe dir eine WhatsApp, die antwortet. Ich habe mir fest vorgenommen, das nicht zu ändern, weil ich das so wichtig finde. Nicht? Dass dieses Abgehobene, da man muss erstmal durch 3 Chefsekretärinnen, Referenten, Türen durch, bevor man überhaupt nur einen Ansatz eines Kontaktes bekommt, das finde ich nicht richtig. Wir sind immer noch nur ein kleines Stadtparlament. Ich finde, die Leute, die hier arbeiten, müssen einfach erreichbar sein für ihre Wählerinnen und Wähler. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Frage, wie geht es weiter? Ich bin eine Kämpferin. Ich will, dass dieser Landesverband, diese FDP in Hamburg wieder in die Bürgerschaft kommt. Und was es dazu braucht, um dieses Ziel zu erreichen, das wird man dann sehen. Ich habe einen langen Atem, bin auch noch nicht am Ende meines dritten Lebens sozusagen. Insofern, ich bleib dran, ja, sicher.
Wie große Sorgen haben Sie, wenn Sie nicht auf den übernächsten Sonntag gucken? Da haben wir, glaube ich, fast alles abgearbeitet, sondern auf den jetzt kommenden Sonntag. Weil es ist schon für die FDP ein wichtiger Moment, wenn man sich vorstellen würde, sie würde zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit aus dem Bundestag fallen. Ich erinnere das noch als Christian Lindner und Wolfgang Kubicki in dieser Zeit, wo sie in der außerparlamentarischen Opposition waren, hierher kamen. Das war halt was völlig anderes, weil die Bühne fehlte. Ne? Wie ängstlich, sorgenvoll blicken Sie auf den Sonntag?
Also erstmal, wenn die FDP nicht reinkommt, kommen sollte, was ich überhaupt nicht glaube, dass wir eine Riesenkatastrophe. Mhm. Das sage ich ganz ehrlich. Also da mache ich mir auch überhaupt nichts vor. Das wäre einfach eine Zäsur für die Partei. Es wäre eine Zäsur für den Liberalismus auch in Deutschland. Es wäre furchtbar, sage ich so ganz klar. Wir haben jetzt ja 3 stabile 5% Umfragen gehabt in den letzten Tagen. Ich bin jemand, der nicht so viel gibt auf Umfragen, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich. Ich spüre das ganz stark in Hamburg. Da deckt sich meine Wahrnehmung überhaupt nicht mit den Umfragen. Mhm. Deshalb bin ich auch weiterhin so optimistisch, dass wir das schaffen. Ich merke was ganz, mir kommt was ganz anderes entgegen. Und im Bund sehe ich gerade, dass die Menschen nachdenklich werden. Ich bin ja viel zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs. Also das ist ein Portal, wo ich viel mitlese, viel auch so ein bisschen Stimmung aus dem Land aufnehme. Nicht nur über jetzt Facebook und Insta, aber LinkedIn ist für mich ein wichtiges Medium. Und da kommen viele Menschen, die werden sehr nachdenklich gerade und fragen sich, wie es denn überhaupt weitergeht auf Bundesebene. Weil das, was wir da gerade erleben, diese starke Polarisierung und auch diese nachlassende Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen und auch aufeinander zuzugehen und sich, also dieses gemeinsame Gestalten, das ist ja, finde ich, schon relativ besorgniserregend. Und da muss die Politik wieder zurückfinden zu einem guten Weg. Und insofern, aber ich bin da so sicher, dass das klappt.
Und das Spannende ist ja da, das muss man ja sagen, das ist ja wirklich hopp oder top. Das eine ist unter 5% raus aus dem Bundestag, Sie haben es gesagt, Katastrophe. Über 5% hieße ja nach den letzten Umfragen, dass wahrscheinlich die FDP tatsächlich wieder eine Regierungsbeteiligung hätte, weil nämlich weder Schwarz-Rot noch Schwarz-Grün alleine eine Mehrheit hätten, wenn die FDP und die Linken scheinen sicher drin zu sein, wenn die reinkommen. Das heißt, das macht das Ganze natürlich noch. Und dann ist vielleicht Christian Lindner so weit gar nicht davon entfernt, dann doch wieder Finanzminister zu werden. Also das macht diese Wahl wirklich so unglaublich spannend. Und Sie haben recht, natürlich viele Leute denken jetzt nochmal nach und viele Leute denken jetzt nochmal taktisch. Ich fand interessant, was kommt Ihnen entgegen in Hamburg? Also in Hamburg kommt Ihnen entgegen doch eine größere Unzufriedenheit mit dem rot-grünen Senat?
Nein, aber es kommt ja auch, aber sehr differenziert. Also da gibt's die einen, die wirklich fluchen auf den Verkehr, also der grüne Verkehrssenator. Dann gibt's die, die sagen, warum haben die denn Verkehrs- und Wirtschaftsbehörde getrennt? Dann sage ich, hast du völlig recht, ist ein Fehler, sollten wir wieder zusammenlegen, wollen wir auch, werden wir uns für einsetzen, halte ich für einen Riesenfehler. Dann gibt's die, die im Wohnungsbau unterwegs sind und sagen, jetzt haben sie da ihren Hamburg-Standard, ist ein Schritt in die richtige Richtung, reicht uns aber nicht, warum? Und dann sage ich, ja, muss mehr, haben wir schon immer gesagt und so weiter. Aber insgesamt ist das, was ich, also ich, egal wo ich bin, auch es ist ja nicht immer nur Friendly Fire, wo wir uns aufhalten. Ich ja auch nicht. Ich bin ja manchmal auch irgendwo, wo es echt der Wind von vorne weht. Aber ich werde nicht beschimpft. Ich werde nicht ausgebuht. Ich habe das nie, dass jemand sagt, ihr habt ja hier gar keine Daseinsberechtigung. Und deshalb bin ich so skeptisch, was diese Umfragewerte gerade angeht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, würde mir das jemand ins Gesicht sagen? Ich glaube schon, weil es ja anderen ins Gesicht gesagt wird. Und insofern bin ich auch, ich habe so einen wirklich einen guten Optimismus und einen guten Glauben daran, dass wir das jetzt schaffen. Und für den Bund, ja, da bin ich, also wir haben da wirklich starke Leute, die jetzt viel unterwegs sind. Wir haben ja auch ein gutes Spendenaufkommen, so dass wir auch einen wirklichen schlagkräftigen Wahlkampf machen können. Das ist ja alles wichtig. Und insofern, aber Sie haben ja recht, das wird also sowas von spannend jetzt. Genau. Ja, Wahnsinn. Ich bin jetzt schon ganz nervös.
Und das eine, wäre schon schade eigentlich um Wolfgang Kubicki an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße. Liebe Frau Blume, ich wünsche wie Ihnen, wie allen anderen viel Erfolg. Wir sind mit den Spitzenkandidaten dann durch. Nächste Woche ist dann noch die Bürgerschaftspräsidentin zu Gast und wird hoffentlich so einen, wie sagt sie, altparteilichen Blick auf die Wahl nochmal werfen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.